Seit 2 Tagen beschäftigt mich eine Geschichte, die mich seit jeher sehr fasziniert hat. Das ist die Geschichte von den beiden Emmaus-Jüngern. Und es ist eine Geschichte für Menschen, die sagen, ich habe niemanden, ich bin einsam, mir hört keiner zu. Das stimmt nämlich nicht. Es gibt einen, der dich liebt. Es gibt einen, der für dich da ist und der dir zuhört. Und das ist kein geringerer als Jesus, der Auferstandene. Und deswegen heißt das Thema heute Morgen auch Begegnung mit dem Auferstandenen. Ja, dazu lese ich euch jetzt die Geschichte nach Lukas 24 von der Begegnung mit dem Auferstandenen, von den Emmaus-Jüngern. An demselben Tag gingen 2 von den Jüngern zum Dorf Emmaus. Das liegt etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und unterwegs unterhielten sie sich über alles, was sich in den letzten Tagen zugetragen hatte. Und als sie so miteinander sprachen und sich viele Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie betrübt stehen. Und einer von den beiden, der hieß Kleophas, sagte, na, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Da muss ich schon so lachen. Jesus hat echt Humor. Was denn? Er wusste es natürlich alles. Sie erwiderten, na, das mit Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere hohen Priester und die anderen führenden Männer, also der Hohe Rat, die haben ihn zum Tod verurteilt und haben ihn kreuzigen lassen. Dabei haben wir gehofft, er sei der, der Israel erlösen würde. Und heute ist nun schon der 3. Tag, seitdem dies alles geschehen ist. Und dann haben uns auch einige Frauen, die zu uns gehören, völlig aus der Fassung gebracht. Die sind am frühen Morgen zu der Felsengruft gegangen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es auch so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch so schwer vom Begriff? Warum ist euer Herz so träge, dass ihr nicht an das glauben könnt, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen? Und danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift, also im Alten Testament, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging danach durch sämtliche Propheten. Und schließlich kamen sie in die Nähe des Dorfes, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Auch hier ist ein bisschen Humor herauszuspüren. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, ach, bleib doch bei uns. Schau, es ist schon Abend, es wird gleich dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus, um bei ihnen zu bleiben. Und als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. In dem Moment wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriftstellen erschloss? Und unverzüglich brachen sie wieder auf und kehrten noch an dem Abend nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 und alle ihre Gefährten, die sich zu ihnen hielten, versammelt. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon, also dem Petrus, erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt hatten. Mein erster Punkt heute, der Auferstandene hört dir zu. habe ich ein paar Unterpunkte. Der erste heißt, zwei einsame Menschen sind auf dem Weg. Also die beiden, von denen wir hörten, die kommen sicherlich aus Emmaus. Sie waren Jünger, das heißt, zwei von ihnen gingen da. Sie waren nicht aus dem engeren Kreis. Der Elf wird jetzt hier immer gesagt, weil der Zwölfte war ja nicht mal da, der Judas. Also aus diesem engeren Kreis der Apostel waren sie nicht. Aber sie waren Nachfolger Jesu, eindeutig. Und nun ist aber Jesus nicht mehr da. Und sie sind traurig. In einer Übersetzung heißt es sogar, dass Jesus fragt, warum seid ihr traurig? Aber die meisten Übersetzungen sagen, sie blieben traurig stehen. Alles, was sie bisher geglaubt haben, es ist dahin. Wir hofften, er sei der Erlöser Israels, also der Messias. Und auf dem langen Weg nach Hause, von Jerusalem bis nach Emmaus, das sind ein bisschen mehr als 11 Kilometer, also da muss man schon so 2,5 bis 3 Stunden Gehzeit einrechnen und vielleicht war es auch noch ein bisschen länger, weil die haben ja heftig miteinander diskutiert, sind vielleicht mal stehen geblieben. Sie redeten ausgiebig, heißt es hier, sie diskutierten intensiv und Gesprächsstoff hatten sie ja. Sie schütteten sich gegenseitig ihr Herz aus. Vielleicht wurden sie ja noch trauriger dadurch, ich weiß nicht. Darüber, dass man ihren Meister an Kreuz genagelt hatte, und es war der dritte Tag. Und sie dachten nun, ach das mit Jesus, das war doch alles umsonst. Wir haben ihm zu Unrecht vertraut. Sie sagen es so ganz depressiv, er wurde ja ans Kreuz genagelt. Und eigentlich hatten sie Jesus für einen Propheten gehalten, steht hier. Mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Aber nun hatten sie resigniert. Die Hoffnung hatten sie scheinbar vergeblich auf Jesus gesetzt. Er lebte ja nicht mehr, dachten sie jedenfalls. Vielleicht bist du auch gerade auf so einem Weg nach Emmaus. Fühlst dich von Gott oder von Menschen oder beidem verlassen. Hast keine Perspektive, bist resigniert. Dann ist diese Geschichte von Kleophas und seinem Freund genau das Richtige für dich. Und zweiter Unterpunkt. Wir hörten, zwei einsame Menschen sind auf dem Weg. Und der zweite heißt, Jesus begegnet den zwei einsamen Menschen. Mitten in den traurigen Alltag dieser beiden Leute kommt Jesus. Mitten in ihre gescheiterten Hoffnungen. Sie denken vielleicht, naja, noch ein anderer, der nach Emmaus unterwegs ist. Und da heißt es hier, Jesus geht mit ihnen. Ich finde das so schön. Die haben ja keine Ahnung, der Auferstandene geht mit ihnen. Hinter ihnen, neben ihnen, ich weiß es nicht. Mit ihnen jedenfalls. Sie haben einen Zuhörer gewonnen. Und vielleicht hat das ihnen in ihrer Einsamkeit, wir waren zwar zu zweit, aber doch einsam, und ihrer Hoffnungslosigkeit gut getan. Und das macht Jesus. Auch heute noch. Wir sehen so viele Sachen hier in der Geschichte, wie Jesus auch heute noch macht. Er will in deinen Alltag hineinkommen. Er lässt uns nicht allein. Er geht mit uns, wenn auch unsichtbar. Auch dann, wenn wir nichts davon wissen. Auch dann, wenn wir denken, er ist gar nicht da und wir sind in Wirklichkeit ganz allein. Jesus ist bei ihnen. Sie sind nicht mehr allein. Aber sie wissen es nicht mal. Sie sind ihm eigentlich noch gar nicht begegnet, obwohl er mit ihnen läuft. Die denken, das ist irgendein anderer Wanderer. Sie haben nicht die geringste Ahnung, um wen es sich bei ihrem neuen Weggefährten handelt. Die Bibel sagt, ihre Augen wurden gehalten. Sie erkennen Jesus einfach nicht, wie bei der Maria Magdalena. Die hat ihn ja auch erst nicht erkannt am Grab. Und der neue Mitwanderer, der hat offenbar keine Ahnung, was alles passiert ist. Der wusste nichts, gab ja noch keine Zeitung, kein Fernsehen, kein Internet, woher sollte er es wissen, wenn er nicht Leute kannte, die es ihm erzählt haben. Bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der das nicht weiß? Also sie fast ein bisschen erschüttert, dass der keine Ahnung hat, was sich da gerade alles abgespielt hat. Und sie erzählen es ihm ausführlich und Jesus hört zu. Jesus hätte ja sagen können, braucht ihr mir gar nicht erzählen. Ich bin's ja, ich habe es alles erlebt. Er fordert sie regelrecht dazu heraus, die Ursachen für ihre Traurigkeit zu erklären. Das macht Jesus heute auch noch so. Der hört dir zu, der weiß, was du denkst und fühlst. Sie dürfen ihren Kummer von der Seele reden. Er ist der perfekte Seelsorger, der perfekte Menschenversteher, ist Jesus. Das macht er heute auch noch. Er hört uns zu, egal was du auf dem Herzen hast, das darf auch was Schweres und Belastendes, es darf was Trauriges sein. Auch wenn wir glauben, schwach sind und voller Zweifel, Jesus nimmt es ernst. Wir sind ihm wichtig. Ja, sie hätten Jesus nichts erzählen müssen, er wusste ja alles. Aber es tut einfach gut, wenn man sich mal alles so von der Seele reden darf. Und Jesus weiß das. Er hat Geduld, er hört aufmerksam zu, er weiß, wann er reden und wann er schweigen muss. Weißt du, der Vorteil bei Jesus ist, er hat immer Sprechstunde, unbegrenzt. Du musst keinen Termin vereinbaren. Und er sagt auch nicht nach 45 Minuten, ja, die Zeit ist jetzt um. Nächste Woche wieder. Nee. Und schau, das möchte Jesus doch auch. Er möchte mit uns auch durchs Leben gehen, wie mit den Emmaus-Jüngern und sich anhören, was uns bewegt. Du darfst ihm dein Herz ausschütten. Aber er wird das nur tun, wenn du dich ihm zuwenden willst. Und deswegen ist die Frage, willst du ihn überhaupt als mit durchs Lebengeher haben? Als Menschenversteher? Willst du dem Auferstandenen begegnen? Das ist unser Thema heute Morgen. Mit deinen falschen Erwartungen, deiner Resignation. Was ist das Leben? Hat es denn nur einen Sinn? Ich weiß von Schuld. Wer kann vergeben? Wer nimmt mich, wie ich bin? Einer ist da, der dich versteht und der mit dir geht. Kommst du zu ihm, nimmt er dich an. Alles hat er dir getan, heißt es in einem jetzt schon älteren Lied. Also, zwei Menschen sind unterwegs. Jesus begegnet den beiden und der dritte Unterpunkt heißt, Jesus öffnet den zwei einsamen Menschen die Augen. Es passiert etwas Eigentümliches. Jesus öffnet ihnen den Blick für eine geistliche Wirklichkeit, die schon bei ihnen ist, aber sie haben es noch gar nicht erkannt, dass da kein Geringer als ihr Herr und Meister Jesus mit ihnen redet. Und an der Stelle würde ich gerne einen kleinen Chorus mit euch singen. Es ist nur ganz kurz und einfach. Der heißt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ja der Gruß der Christen aus dem Osten. Viele von euch haben es heute auch schon gemacht. Einer sagt, er ist auferstanden. Die anderen sagen, na klar, er ist wirklich auferstanden. Wow. Und das singen wir jetzt mal. Ganz einfach heißt das. Ach, das steht da sogar drin. Na, noch besser. Obwohl, das ist so einfach, kann man auch auswendig singen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Das ist so einfach, dass man es auch im Kanon singen kann. Eine Gruppe und alle da oben und die hinten sind die dritte Gruppe. Gruppe 1 fängt an. Der Herr ist auferstanden,
der Herr ist auferstanden,
er ist auferstanden,
er ist auferstanden,
Halleluja, Halleluja,
der Herr ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden.
Ah, schön. Das Tollste daran ist, es ist auch noch wahr. Aber das haben die Jünger noch gar nicht kapiert. Er begegnet ihnen als der Auferstandene, mitten in ihrer ganzen Enttäuschung. Und sie wissen es noch nicht mal. Sie wissen nicht, dass er gleich ihre große, tiefe Trauer in jubelnde Freude verwandeln wird. Zunächst aber geht Jesus mit ihnen den Weg. Er hört ihnen zu. Und dann macht er einen ausführlichen Bibelkurs mit ihnen und öffnet ihnen dabei das Verständnis für Gottes Wort. Wir werden darüber gleich noch etwas detaillierter hören. Und jetzt kommt es zu einer wirklichen Begegnung mit dem Auferstandenen. Erst jetzt offenbart sich Jesus den beiden Jüngern, nachdem er ihnen vieles erklärt hat, nachdem er ihren Glauben gestärkt hat. Und was passiert da? Sie sitzen zusammen am Tisch, wollen zusammen essen, dann nimmt er das Brot, spricht den Segen, bricht es und gibt es ihnen. Und in dem Moment macht's Klick bei denen. Da wurden ihre Augen aufgetan, heißt es hier. Ich denke mal, das Abendmahl, was da beim ersten Abendmahl, beim Passamahl passiert ist, wussten die auch, das war bekannt unter den Nachfolgern, wie Jesus da die Einsetzungsworte gesprochen hatte und sie merken es, es ist tatsächlich Jesus. Da fällt es ihnen wie Schuppen vor den Augen. Das ist wirklich Jesus, mit dem wir die ganze Zeit reden. So wie Maria Magdalena, als er zu ihr sagt, Maria, da erkennt sie ihn plötzlich. So macht Jesus das heute auch noch. Es fängt damit an, dass er uns zuhört und es endet damit, dass wir ihn schließlich in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit erkennen. Dann haben wir eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir haben Jesus in seiner ganz einzigartigen Bedeutung für uns erfasst. Ja, das war Punkt 1, der Auferstandene hört dir zu, begegnet dir, öffnet dir die Augen. Der zweite Punkt heißt, der Auferstandene erklärt dir den Weg Gottes. Erstens, er korrigiert deine falschen Vorstellungen. Menschen haben ja so ihre Vorstellungen von Jesus. Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Die beiden haben gedacht, so heißt es hier, wir hofften, er sei der Erlöser Israels. Jesus hat aber, das wissen wir aus den Evangelien, viele Male davon gesprochen, zum Beispiel Lukas 18, dass er nach Jerusalem gehen müsse, dass er dort zum Tode verurteilt werden würde, aber auch am dritten Tag wieder auferstehen. Und wo die das dem Jesus erzählen und sagen, heute ist schon der dritte Tag, da hätte es eigentlich schon klingeln müssen bei denen. Ja, ja, der dritte Tag, das hat er doch gesagt. Am dritten Tag wird er auferstehen. Kein Wort mehr davon. Einfach nicht in ihrer Vorstellung. Jesus sollte der große Befreier sein, der machtvolle Herrscher, der die bösen Römer vertreibt. Und deswegen sagen sie auch, Jesus war ein großer Prophet. Sie sagen nicht, er war der Sohn Gottes. Was sagen sie? Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort. Ja, und was die Frauen erzählen und auch einige Jünger, die das leere Grab sehen, nur Jesus nicht, das hat sie auch nicht auf die richtige Spur gebracht. Was sagen sie? Zudem haben uns auch einige Frauen, ne? aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht oder aus der Fassung gebracht. Das machen wir Frauen immer. Ja, das war das Unausgesprochene, wo ich gerade so einen Gesichtszug hatte da. Ja, das ist aber auch eine Zumutung für den normalen Menschenverstand. Hallo, Jesus soll vom Tod auferstanden sein. Ein Schlafender steht irgendwann wieder auf. Haben wir heute Morgen alle gemacht. Aber ein Toter, der kann ja nicht wieder aufstehen. Geht ja nicht. Gibt's nicht sowas. Dabei hätten sich die beiden nur erinnern müssen, dass Jesus selbst Tote mehrfach sogar zum Leben auferweckt hat. Unter anderem auch seinen Freund Lazarus. Und da hatte die Martha gesagt, Jesus, der riecht schon. Er liegt hier schon 4 Tage. Für Jesus kein Problem. Da war der Verwesungsprozess schon relativ am Voranschreiten. Ja? 4 Tage. Und doch hat Jesus den Lazarus auferweckt. Also das hätten sie alles wissen können. Aber nein, die falschen Vorstellungen, die möchten sie nicht, dass Jesus die korrigiert. Und genau das macht Jesus aber jetzt. Ja? Das ist wie ein Arzt, der mit seinem Skalpell irgendwas Böses aus seinem Körper rausschneidet. Das ist im ersten Moment schmerzhaft, unangenehm, aber es ist doch gut und wichtig, dass das geschieht. Es ist befreiend, es ist zielführend für die beiden Jünger. Sie waren ja total auf dem falschen Kurs. Sie wussten sozusagen von Karfreitag, aber von Ostern hatten sie noch gar nichts gehört. Und wenn wir heute Ostern bloß feiern, als den wichtigsten christlichen Feiertag, dann ist es zu wenig, den Tag nur zu feiern. Wir sollen auch die Kraft seiner Auferstehung erleben. In unserem Herzen, Harald hat vorhin schon darauf hingewiesen, hier in unserem Herzen, da passiert das, wenn wir dem Auferstandenen begegnen. Aber wir sind ja bei dem Punkt, er korrigiert deine falschen Vorstellungen. Und am letzten Sonntag habe ich ja von der Bedeutung des Kreuzes gesprochen, vom Sinne von Karfreitag, wo Paulus gesagt hat, sonst weiß ich nichts. Ich kenne nur Jesus, den Gekreuzigten. Aber die andere Seite derselben Medaille ist die Auferstehung. Kreuz und Auferstehung gehört einfach zusammen. Aber davon hatten die Emmaus-Jünger gar nichts begriffen. Und dann erklärt ihn Jesus mit den einleitenden Worten, musste das nicht alles so geschehen? Den Zusammenhang. Er tadelt sie, oh ihr Unverständigen, ihr Gedankenlosen, sagt Menge in seiner Übersetzung, ihr Toren. Und zugleich weckt er neue Hoffnung in ihnen. Er will ihnen ja helfen. Er will nicht sagen, ach, ihr seid ein bisschen doof im Kopf. Schön traurig, dass so meine Jünger sind. Nein, er will ihnen helfen. Er will ihren Blickwechsel ändern. Sie sollen nicht auf ihre eigene Ohnmacht nur gucken. Sie sollen auf die Macht Jesu schauen. Er ruft uns quasi zu, glaubt doch deinen Zweifel nicht mehr als dem ewig gültigen, vollkommenen Wort Gottes. Ganz persönlich gefragt, lässt du es zu, dass Jesus dich möglicherweise korrigiert in deinen Vorstellungen? Das zweite dazu, der Auferstandene erklärt dir den Weg Gottes. Er korrigiert deine falschen Vorstellungen. Jetzt er ermutigt dich, dem Wort Gottes zu vertrauen. Jesus legt den beiden das Alte Testament aus, um zu belegen, warum der Weg Gottes nur durch Kreuz und Leid zur Herrlichkeit führen konnte. Er schließt ihnen das Verständnis für Gottes Wort auf. Sie sagen, er öffnete uns die Schrift. Das ist sozusagen die Methode, die Jesus verwendet, um die Denkweise auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist göttliche Korrektur, ja. Jesus öffnet ein tieferes Verständnis für die Bibel und da wird er vielleicht auch bei dir Vorstellung korrigieren. Und er wendet die verzweifelte und notvolle Lage der Emmaus-Jünger. Sie kriegen Geschmack. Sie kriegen Hunger auf das Wort Gottes und sie sagen dann schließlich, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. So macht es Jesus auch noch heute. Er ist der Schlüssel zum Verständnis der Schrift, der Bibel. Nur über Jesus kriegen wir Zugang. Wenn du seine Worte liest und hörst, wird dein Herz voller Freude sein. Du wirst erfassen, was die biblischen Aussagen bedeuten. Sonst liest du vielleicht nur drüber weg, wie der Weg Gottes auch in deinem Leben aussehen kann. Halte dich an Gottes Wort, dann hält Gottes Wort dich. Aber Jesu Worte helfen uns nur dann, wenn wir uns sagen lassen. Was sagt Jesus? Ihr dürft aus meiner Botschaft nicht rauspicken, was euch gerade zusagt. Ihr müsst alles annehmen. Was sagt Jesus? Wie langsam ist euer Herz, wie träge, dass ihr nicht glaubt, was die Propheten geredet haben. Und er fängt an von Mose, geht durch die Schriften des Alten Testamentes, alles, was sich auf ihn bezog. Und tatsächlich, die ganze Bibel ist das einzige Fundament für unseren Glauben. Hochstimmungen allein machen unseren Glauben nicht tragfähig. Aber vom Wort Gottes, da können wir wirklich leben. Frage, bist du bereit, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen als allem anderen? Dann wirst du auch dem Auferstandenen begegnen. Und deswegen sagt Jesus eben nicht zu den Jüngern, Halleluja, freut euch doch, seht doch, ich bin's, bin auferstanden. Sondern er macht einen Bibelkurs mit ihnen. Denn das wird ihnen auf die Dauer mehr helfen als eine kurze Hochstimmung, die wieder vergeht. Ja, das war der Punkt Nummer 2. Jesus zeigt uns, erklärt uns den Weg Gottes, er korrigiert uns, er ermutigt uns, seinem Wort zu vertrauen. Und der dritte Punkt schließlich, der Auferstandene möchte Gemeinschaft mit dir. Dazu erstens, Jesus will eingeladen werden. Das machen die beiden hier. Sie nötigten ihn, heißt es sogar. Sie sprachen, ach, bleib doch bei uns. Schau mal, es wird schon dunkel und so. Wir können doch zusammen essen. Wie wär's? Jesus tut ja auch hier wieder so, als ob. Wir haben das schon gehört. Was ist denn passiert? Erzählt mal. Und jetzt wieder am Schluss, er tut so, als ob er weitergehen will. Also wollte er sagen, ja, tschüss dann, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Ne? Macht's mal gut. Das ist nicht nur Höflichkeit, sondern das ist etwas Besonderes, was auch für uns heute gilt. Er gibt ihnen die Gelegenheit, ihn einzuladen. Er hätte auch sagen können, ich bin übrigens der Auferstandene, setz mir mal was Ordentliches zu essen vor. Nein, er tut erstmal so, als will er weitergehen. Er gibt ihnen die Gelegenheit, ihn einzuladen und wahrscheinlich waren sie, ich sag mal, berührt, geflasht, ergriffen von all dem, was er ihnen gesagt hatte, dass Jesus sterben und auferstehen muss. Sie mochten ihn. Sie wollten nicht, dass er wieder geht. Sie haben was gespürt. Und noch nicht als Auferstandenen erkannt, aber sie haben was gespürt. Und sie machen das einzig Richtige an diesem Tag, nachdem sie stundenlang geklagt hatten und sich gegenseitig bemitleidet hatten. Sie laden Jesus ein. Bleibt doch bei uns. Wenigstens die orientalische Gastfreundschaft, die üblich war, wollen sie ihm zeigen. Und was tut Jesus? Er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Das ist so ein schöner Satz, finde ich. Um bei ihnen zu bleiben. Jesus wird uns niemals verlassen. Und sie erleben Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Das ist viel mehr als nur orientalische Gastfreundschaft. Und so gilt es auch heute. Jesus will eingeladen werden, um für immer zu bleiben. Nicht die großen Wunderzeichen oder besondere fromme Gefühle. Gemeinschaft mit ihm, komm in mein Herz, sei mein Herr. Das ist ein ganz einfaches und schlichtes Gebet, was man beten kann, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Auch da möchte ich persönlich fragen, hast du ihn schon eingeladen? Er wird kommen. Du brauchst nur ein ganz einfaches Gebet sprechen, ein entschlossenes Gebet. Ja, Jesus, komm in mein Leben. Er wird es tun. Also Jesus will eingeladen werden. Das Zweite, Jesus ist der Hausherr. Es ist ja erstaunlich, wie Jesus so ganz selbstverständlich irgendwie die Rolle des Hausherrn übernimmt, als sie beim gemeinsamen Abendessen sitzen. Er nimmt das Brot, er spricht das Segensgebet, er bricht es und verteilt es. Das war die Aufgabe des Hausherrn. Aber Jesus war doch eigentlich nur Gast. Aber er ist eben der Auferstandene und der ist immer der Hausherr. Das macht er auch heute noch so. Wenn du ihn einlädst in dein Leben, da kannst du nicht sagen, nimm mal dort Platz, nimm mal hier Platz, jetzt brauche ich dich gerade, jetzt nicht. Sondern dann ist er der Herr in deinem Leben, der Hausherr. Jesus soll eingeladen werden, Jesus der Hausherr. Und schließlich, Jesus ist immer bei dir. In dem Moment, als ihn die beiden da erkennen, ist er schon weg plötzlich. Schade, oder? Habe ich so gedacht im ersten Moment. Gerade jetzt, wo sie ihn erkannt hatten, wo sie ihn vielleicht gerne umarmt hätten, wo sie gesagt haben, Mensch, Jesus, das gibt's ja gar nicht, das ist unbegreiflich. Bleib nicht nur heute bei uns, bleib bitte eine Woche, einen Monat, für immer bei uns. Das ist so toll mit dir. Und er ist weg. Aber das Entscheidende war ja schon geschehen. Ihr Neuanfang im Glauben, zu dem Jesus sie hingeführt hat. Und der blieb ja. Jesus konnte jetzt gehen. Das Entscheidende war passiert. Ist heute auch so, ja? Wir würden auch gerne, ich glaube, jeder würde mir zustimmen, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne manchmal Telefon nehmen, bestimmte Nummer wählen und sagen, pass mal auf, Jesus, ich hätte da mal eine Frage. Können wir da mal drüber sprechen? Das wäre toll, ne, wenn das ginge. Aber es muss gar nicht sein. Wir haben sein Wort. Wir haben das aufgeschrieben, was er gesagt und getan hat. Und das reicht. Und nun waren sie wieder allein, die zwei. Es hatte sich nach außen hin eigentlich gar nichts geändert. Ich weiß nicht, ob die noch Appetit hatten überhaupt nach so einem Wahnsinnserlebnis. Keine Ahnung. Aber es war in Wirklichkeit war alles anders geworden. Die Bibel spricht von neuen Kreaturen. Das waren sie geworden durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und was auch dazu gehört, es drängt sie, zu den anderen Christen zu gehen. Auch das passiert, wenn man Gott begegnet ist. Dann will man auch eine Begegnung mit den anderen Kindern Gottes haben. Und hier steht, sogleich, noch zur selben Stunde, machten sie sich nach Jerusalem auf, um den dort versammelten Jüngern zu erzählen, was sie erlebt hatten und wie sie Jesus am Brotbrechen erkannt hatten. Und das war ja ein langer Weg, habe ich vorhin schon gesagt, das waren etwas mehr als 11 Kilometer. Und es war schon spät am Abend, es war schon dunkel, aber die haben da kein Problem damit gehabt. Die waren so von Freude erfüllt über die Begegnung mit dem Auferstandenen, die wären noch viel weiter gelaufen, davon bin ich überzeugt. Die waren ja noch fitter als ich, ich schaffe 10 Kilometer, ist schon hart an der Grenze. Und 11 Kilometer plus, bisschen mehr, hatten sie ja schon hinter sich, jetzt nochmal die ganze Strecke. Aber das war ihnen egal. Sie wollten ihre Freunde suchen, sie wollten ihnen mitteilen, was sie erlebt hatten. Und das gilt auch heute noch. Wenn du dem Auferstandenen begegnest, dann wirst du verändert. Dann wird sich dein trauriger Lebensweg in einen sehr fröhlichen Weg verwandeln. Die Angst wird weichen, die Trauer muss verschwinden. Freude breitet sich in deinem Leben aus. Hast du Freude an Jesus? Hast du den Wunsch, auch anderen davon weiterzuerzählen? Dann bist du auf dem richtigen Weg mit dem Auferstandenen an deiner Seite. Die Jünger sind nun an Jesus angeschlossen. Die Sache mit der Auferstehung ist für sie kein Schreckgespenst mehr. Wir hatten ja vorhin gehört, die Frauen haben uns in Verwirrung gebracht. Man kann auch übersetzen, die haben uns in Schrecken versetzt. Mit ihrem wirren Gerede, diese Frauen. Jetzt ist es kein wirres Gerede mehr. Das ist das. Wenn du Jesus hast, hast du einen ganz anderen Blick für die Dinge. Jemand aus der Welt sagt, ach, ihr spinnt, habt ihr Sonntagmorgens nichts Besseres zu tun, als euch fast 30 Minuten eine Predigt anzuhören von irgendeinem Quatsch, den es gar nicht gibt. Nein, wenn du Jesus kennst, dann weißt du, jetzt habe ich echte Hoffnung auf echtes Leben mit Jesus. Es ist kein Schreckgespenst mehr. Fassen wir nochmal die drei Hauptpunkte zusammen. Der Auferstandene hört dir zu. Der Auferstandene erklärt dir den Weg Gottes und der Auferstandene wünscht sich Gemeinschaft mit dir.